Ich freue mich, dass ich wieder bei euch sein kann, mit meiner ganzen Familie. Wir waren ja in den Ferien und ich weiß, für einige ist das nichts Besonderes, aber wir waren auf dem Bauernhof im Schwarzwald. Und auf dem Bauernhof, ich staune, wie unsere Kinder verliebt sind in Tiere. Das ist wirklich verrückt. Die können den ganzen Tag bei den Tieren sein. Und eine Situation ist mir so hängen geblieben, da sagte dann die Bäuerin, ich habe den Namen leider vergessen, die sagte dann so, jetzt können alle Kinder, die möchten, versuchen zu melken. Und dann sind wir da, Entschuldigung, in diesen Stall rein. Und die erwachsenen Frauen, wahrscheinlich kamen die irgendwo aus der Stadt oder so, die waren so ganz vorsichtig und ganz sensibel gingen die da dran und so mit zwei Fingern haben die dann das Euter so angefasst und ich musste so lachen. Und dann war unsere Mia dran und die ging da hin, die schnappte sich das Euter und fing wie wild an zu melken. Ich dachte, wenn die diese Aktion überlebt, dann ist alles gut. Aber es ist gut gegangen und sie hat wirklich da Milch rausbekommen und das durfte sie dann den Katzen geben und dann waren die am Strahlen und begeistert. Das war wirklich sehr, sehr schön und ich freue mich aber auch, dass ich heute wieder da sein kann. Es tut gut, euch alle zu sehen. Gerade bei so einem besonderen Anlass, Pfingsten. Pfingsten ist ein Fest, ohne Pfingsten wären wir heute nicht hier. Okay, ich weiß, das kann man über fast jedes christliche Fest sagen, aber Pfingsten hat etwas ganz Besonderes und wir werden uns heute etwas mehr darüber unterhalten, was Pfingsten eigentlich im Grunde für ein Fest ist. Wir haben es gut, wir können Ferien machen, wir waren auf dem Bauernhof, Oberlies waren, wo nochmal genau? Bolivien, Südamerika auf jeden Fall, um es mal groß einzugrenzen. Wir haben es gut, wir sind frei, wir können uns bewegen, keiner trachtet uns nach dem Leben. In vielen, vielen Bereichen und Gegenden dieses Planeten sieht es anders aus. Und ganz besonders eine Geschichte, was wirklich so passiert ist, hat mich unheimlich mitgenommen. Und zwar ist es im Nordirland-Konflikt gewesen. Der Nordirland-Konflikt, der hat über Jahrzehnte die Presse immer wieder bewegt. Immer wieder gab es Schlagzeilen aus diesem kleinen Land, aus Nordirland. Immer wieder gab es Anschläge. Immer wieder kam es zu blutigen Auseinandersetzungen zwischen Protestanten und Katholiken. 30 Jahre lang, zwischen 1969 und 1998, waren es unzählige Anschläge, Attentate, Bombendrohungen, Angriffe, offene Kämpfe in den Straßen. 1987 ging genau so in einer kleinen Stadt, westlich von Belfast, mitten in einer Gruppe von Protestanten, eine Bombe hoch. Diese Gruppe hatte sich versammelt, um an die Opfer dieses Konflikts zu denken. Und als die Bombe hochging, verloren 11 Menschen ihr Leben und 63 weitere wurden verwundet. Und dieses Bombenattentat unterschied sich von allen anderen Attentaten in der Reaktion eines der Opfer, Gordon Wilson. Gordon Wilson, er war Methodist und war aus dem Norden Irlands ausgewandert, um seine Arbeit als Dekorateur besser nachgehen zu können. Die Explosion in dieser kleinen Stadt begrub ihn und seine 20-jährige Tochter Marie unter einer 1,5 Meter dicken Betonschicht. Marie war schwer verletzt. Der Rücken war an mehreren Stellen gebrochen und auch den Kopf hat es schwer getroffen. Sie griff nach der Hand ihres Vaters und sprach ihre letzten Worte. Papa, ich hab dich sehr lieb. Einige Zeit später starb sie im Krankenhaus an ihren Verletzungen. Eine Zeitung berichtet später über dieses Ereignis und sie schreibt, niemand erinnert sich heute noch daran, was die Politiker damals dazu gesagt haben. Aber keiner, der Gordon Wilson gehört hat, wird je vergessen, was er zu sagen hatte. Er hatte noch in seinem Krankenhauszimmer gesagt, Ich habe meine Tochter verloren, aber ich hege keinen Groll. Bittere Worte können meine Tochter nicht ins Leben zurückholen. Ich werde heute Abend und jeden Abend beten, dass Gott den Tätern vergeben möge. Als ich diesen Bericht von Gordon Wilson las, dann ertappte ich mich bei dem Gedanken, das ist ja total ungerecht. Das ist doch nicht normal. Was sagt dieser Vater hier, der gerade seine Tochter verloren hat? Und noch im Krankenhaus sagt er, ich werde für die Täter beten, von jetzt an und für jeden Tag. Das ist doch nicht normal. Diese Bombenleger, diese Attentäter haben nach meinem Gefühl eine Gefängnisstrafe verdient. Sie müssen ein Leben lang hinter Gittern, um dafür zu bezahlen, was sie anderen Menschen angetan haben. Das war doch keine normale Reaktion hier von Gordon Wilson. Das ist doch nicht natürlich, was dieser Mann da gemacht hat, was er gesagt hat. Diese Reaktion ist so unnormal, weil wir diese Reaktion aus unserer Welt überhaupt nicht kennen. In unserer Welt herrscht das Gesetz des Stärkeren, fressen oder gefressen werden. Wie du mir, so ich dir. Willst du nicht mein Bruder sein, schlage ich dir den Schädel ein. Oder so funktioniert doch unsere Welt. So funktioniert unser Alltag. Jeder muss irgendwie sehen, dass er über die Runden kommt. Irgendwie muss ich mich durchkämpfen. Ich muss vorkommen. Ich muss mir selbst zu meinem Recht verhelfen. An Gordon Wilson scheint irgendwie dieses Prinzip wie gegen eine Wand zu laufen. Wie so ein Wellenbrecher, wo diese ganzen Wellen des Konfliktes, des Zorns, der Gewalt plötzlich eben gebrochen werden, abebben. Wie dieser Schaumstoff in einem Tonstudio. Wir waren jetzt im Schwarzwald und wenn man da so ins Tal hineinruft, und das wird wahrscheinlich in den Bergen in der Schweiz noch viel besser gehen, dann hat man immer ein Echo, dann kommt das immer wieder zurück. Bei Gordon Wilson scheint mir, dass es wie in so einem Tonstudio ist. Der ganze Schall der Gewalt und des Zorns wird einfach verschluckt. Statt auf Gewalt wieder mit Gewalt zu antworten, ebbt sie bei ihm ab und verstummt. Und automatisch spüre ich, dass bei Gordon Wilson irgendetwas anders ist. Irgendetwas macht ihn nicht ganz normal. Das ist keine normal menschliche Reaktion, die er hier zeigt. Das ist nichts, was man einfach mit einer starken psychischen Verfassung erklären kann. Das ist keine Reaktion, die man einfach auf ein gesundes Selbstbewusstsein oder einen inneren Frieden zurückführen kann. Hier scheint eine Kraft in Gordon Wilson aktiv zu sein, die darüber hinausgehen muss. Etwas Entscheidendes, etwas in seinem Kern, in seinem Inneren. Es muss etwas von ganz tief drinnen kommen. Die Bibel beschreibt dieses Innere. Die Bibel beschreibt das, indem sie von dem Herzen spricht. Vom Herz, das Zentrum des Menschen. Im Herzen werden Entscheidungen getroffen. Da ist der Sitz des Willens. Dort entscheide ich mich, wie ich leben will. Dort wird im Prinzip die Quelle des Lebens geboren. So formuliert es Sprüche, Kapitel 4, Vers 23. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Die Quelle des Lebens. Und bis in unseren eigenen Sprachgebrauch hinein kennen wir ja diese Formulierungen, oder? Wir sagen, ich liebe dich mit meiner ganzen Niere. Ich liebe dich mit meinem ganzen Magen. Nein, wir sagen, ich liebe dich von Herzen. Ich liebe dich von Herzen. Das ist wie so eine Bekräftigungsformel und Bestätigungsformel. Du, von meinem tiefsten inneren Wesen her liebe ich dich. Von dem Zentrum meines Wesens her. Die Bibel sagt, auf dieses Herz muss man aufpassen. Das, was in diesem Herzen geschieht, hat Auswirkungen auf das ganze Leben. Es strahlt aus. Wenn das stimmt, und ich gehe davon aus, dass die Bibel recht hat, dann frage ich mich aber, was mit unserem Planeten nicht stimmt. Denn egal wohin man schaut, begegnet uns ein Bild des Leidens, der Gewalt, der Zerstörung, des Unfriedens. Wir haben nicht weniger als 40 Kriegsschauplätze, jetzt in diesem Moment. Über 50 Millionen Menschen sind auf der Flucht, sind vertrieben. Wir sehen viele, sehr viele arme Menschen auf unserer Erde, die unter dem Existenzminimum leben müssen. Menschen in den reichen Ländern leben einsam und egoistisch. Und angesichts dieses Bildes muss man sagen, dass etwas mit dem Herzen der Menschen nicht stimmt. Es ist so krank, dass sie gar nicht in der Lage zu sein scheinen, mit diesen Dingen fertig zu werden. Da ist doch irgendwas mit dem Herzen nicht in Ordnung. Irgendwie ist das EKG dieser Welt am Spinnen. Da stimmt was nicht. Und ich bin davon überzeugt, dass wir ganz, ganz dringend ein neues Herz brauchen. Dass die Menschheit eben ein neues Herz benötigt. Pfingsten ist genau das Fest, das dieses Ereignis feiert. Pfingsten spricht genau dieses Problem an. In Pfingsten begehen wir ein Fest, das beschreibt, wie Gott der Menschheit, dem Menschen, mir und dir ein neues Herz geben will und das getan hat an Pfingsten. Gott wollte schon seit Erschaffung des Menschen mit ihm in einer Gemeinschaft, in einer engen Beziehung leben. Und die Bibel, die berichtet uns von Gottes Werben um den Menschen. Als sich die Menschen aber konsequent von ihm abwendeten und ihn aus ihrem Leben einfach verbannten und raushielten, da änderte Gott seine Strategie. Er berief einen einzigen Mann, Abraham. Und aus Abraham entstand das Volk Israel. Er führte es aus diesem 400-jährigen Sklaverei in Ägypten heraus und schloss einen Bund, einen Vertrag mit diesem Volk. In 2. Mose 19, die Verse 4 und 5 berichten davon. Ihr habt gesehen, sagt Gott, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch auf Adlersflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir. Gott gab dem Volk Israel dieses Gebot, diesen Vertrag und sagte, so könnt ihr die Beziehung mit mir gestalten. Schaut, ich gebe euch Richtlinien und Gesetze, wie ihr euren Alltag meistern könnt, wie ihr mit eurem Nachbarn umgehen könnt. Ich gebe euch Richtlinien, wie ihr mit Flüchtlingen umgeht. Ich gebe euch Satzungen, die beschreiben, wie ihr mit Sklaven umgeht, wie ihr mit Mord umgeht. In allen Hinsichten gab Gott den Israeliten ein wunderbares Gesetz. Und er wollte, dass sie dieses Gesetz ausleben und so ihre Beziehung zu Gott gestalteten. Warum? Damit andere Völker, die sich das Volk Israel anschauten, sehen konnten, was es bedeutet, wenn Gott das Sagen hat. Was es bedeutet, wenn Gott regiert. Wenn er sagt, wo es lang geht. An Israel sollte man erkennen, wie es laufen soll. Er hatte viele Verheißungen an das Einhalten dieses Gesetzes geknüpft und gebunden. Das Volk würde Ruhe haben vor ihren Feinden. Sie würden gute Ernten einfahren und überhaupt würden sie in Ruhe und Frieden ihr Leben leben können. Jeder Bibelleser weiß, wenn man die Geschichte aber dann weiterliest, dann wird berichtet, wie über 600 Jahre lang das Volk Israel eben dieses Gebot bricht. Immer und immer wieder. Erzählung reiht sich an Erzählung. Immer und immer wieder wird berichtet, 600 Jahre lang, dass das Volk diese Ordnung Gottes, die er gegeben hat, eben nicht einhält. Und es wird erkennbar, dass ein steiler Abwärtstrend in diesem Volk sichtbar wird. Ein Abwärtstrend, der katastrophale Folgen hat. Wenn Gott es mit Segen und Geschenken versuchte, dann wurde das Volk stolz und selbstherrlich. Wenn er es mit Strafe versuchte, rannte das Volk zu anderen Götterbildern und suchte von ihnen Schutz und Hilfe. Gott beschreibt, dass dieses Problem ein spezielles Problem ist. Das Problem ist nicht das Gebot, das er gegeben hat. Das Problem ist das Herz. Und ich möchte uns einladen, dass wir Hesekiel 11 noch einmal aufschlagen. Hans-Martin hat es eben schon mal gelesen, aber wir können uns das noch einmal vor Augen führen. Hesekiel Kapitel 11, der Vers 19. Seite 601. Vers 19 und später 36, Vers 26. Da heißt es in Hesekiel 11, Vers 19, ich aber will ihnen ein einiges Herz geben. Ja, ich will einen neuen Geist in euer Inneres legen und ich will das steinerne Herz aus eurem Leib nehmen und ihnen ein fleischernes Herz geben. Ich lese direkt im Anschluss Kapitel 36, den Vers 26. Seite 624. Vers 26. Gott sagt, und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Und ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Das ist etwas, das Gott schon immer wollte. Sogar als er das Gesetz gegeben hat. Da heißt es nämlich in 5. Mose 6, Vers 5, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Hier beschreibt er, hier in diesen Hesekiel-Stellen, die wir eben gelesen haben, dass das ein Problem des Herzens ist. Gott wollte immer schon diese Zuneigung und Liebe von seinem Volk, von ganzem Herzen. Das Problem ist aber, so beschreibt es hier Hesekiel, dass das Herz ein steinernes Herz ist. Es ist aus Stein. Ein steinernes Herz ist nicht fähig zu lieben. Es kann überhaupt nicht lieben. Es ist eben aus Stein. Wir kennen diese Formulierung auch. Der hat ein Herz aus Stein. Damit wollen wir ausdrücken, das ist jemand, der ist überhaupt nicht zum Mitleid fähig. Der hat ein steinernes Herz. Gott beschreibt dieses Problem ganz präzise und er sagt, ich werde euch ein fleischernes Herz geben. Ein Herz, das wieder fähig wird zu lieben. Ein Herz, das wieder fähig sein wird, so zu leben, wie ich das gesagt habe. Wie ich mit euch in einer Verbindung leben möchte. Wir sehen, es muss eine Herztransplantation stattfinden. Sonst kann diese Beziehung nicht funktionieren. Und dann heißt es in Jeremia 31, die Verse 31 bis 33. Jeremia, Seite 568. Jeremia 31, die Verse 31 bis 33. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern schloss an dem Tag, da ich sie bei der Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Denn sie haben meinen Bund gebrochen, obwohl ich doch ihr Eheherr war, spricht der Herr. Jetzt erinnert er an den alten Bund, so wie es vorher gelaufen ist, was ich eben beschrieben habe. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Wieder kommt das Herz hier vor. Und ich werde euch ein neues Herz geben und ich werde einen neuen Geist in euer Inneres legen. Und dieses Ereignis feiern wir an Pfingsten, dass Gott gesagt hat, ich werde euer Herz verändern. Ich werde euer Herz, euer steinernes Herz herausnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Wie geschieht das? Indem er den Heiligen Geist in das Leben hineingibt. Gott gibt etwas von sich selbst, nämlich den Heiligen Geist, in unsere Herzen hinein. Und die Bibel sagt, dass der Heilige Geist in uns wohnt, wenn wir ihm vertrauen und das, was er am Kreuz für uns getan hat, annehmen. Der Heilige Geist ist das Element, ist das Werkzeug, ist derjenige, der aus einem steinernen Herzen, das gar nicht fähig ist, Gott zu lieben, das gar nicht fähig ist, so zu leben, wie Gott sich das vorgestellt hat, ein fleischernes Herz macht, das wirklich eng mit Gott verbunden leben kann. Gott gibt den Heiligen Geist, der die Kinder Gottes lehrt, sie unterrichtet, ihnen Dinge zeigt, sie befähigt und mit Gaben ausrüstet, in ihnen eine Frucht bewirkt, sie davon überzeugt, dass sie zu Gott gehören und seine Kinder sind. Der Heilige Geist ist es, der Menschen, die Jesus als ihren persönlichen Retter angenommen haben, ein neues Herz gibt und sie befähigt, für Gott zu leben und mit Gott zu leben. Jetzt sagst du vielleicht, das klingt ja alles schön und gut. Was hat das jetzt mit mir zu tun? Okay, dann weiß ich eben, dass es der Heilige Geist ist, aber was hat das mit mir zu tun? Dann möchte ich dich bitten, dass du mit mir den Galaterbrief aufschlägst. Galaterbrief, wir gehen ins Neue Testament und ich habe bewusst Stellen aus dem Alten Testament gewählt und aus dem Neuen Testament, damit wir sehen, dass Gott das damals schon verheißen hat, dass hier eine Verbindung stattfindet, dass Gott das, was er im Alten Bund verheißen hat, im Neuen tatsächlich erfüllt. Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 16. Seite 889. Dort heißt es, was will ich damit sagen? Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Lasst den Geist Gottes euer Leben bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer Natur nachgeben. Vielleicht sagst du, ja genau das ist mein Problem. Genau das ist mein Problem. Ich habe das Gefühl, dass diese Natur, mein Inneres so stark ist, dass ich gar keine Chance habe, dagegen anzukämpfen. Ich habe gar keine Chance, das irgendwie zu besiegen. Da ist ein innerer Drang, dem ich immer wieder nachgeben muss. Immer wieder versage ich. Immer wieder bin ich derjenige, der unterliegt. Sünde kann manchmal so eine enorme Wirkung haben. Sünde kann manchmal so stark auf unser Leben zugreifen, dass man fast erschlagen wird von dieser Macht. Ich kenne diesen Kampf sehr, sehr gut. Und wenn du ehrlich zu dir selber bist, dann wirst du das auch kennen. Da wird es Dinge in deinem Leben geben, mit denen du zu kämpfen hast. Negative Gedanken, Selbstbeherrschung, eine aufbrausende Art, Kritiksucht. Du bist Süchten ergeben vielleicht, die du nicht ablegen kannst. Da sind Beziehungen, die so zerrüttet sind und immer wieder, wenn du diesem Menschen begegnest, bekommst du schlimme Gedanken, Bitterkeit. Da gibt es vielleicht eine bestimmte Gewohnheit, die du einfach nicht ablegen kannst. Und dann spüren wir, wie die Sünde so ihre Hände um unser Leben legt und uns festhält und irgendwie gibt es kein Ausweichen, irgendwie gibt es keine Lösung, dem zu entkommen und da auszubrechen. Und ich kenne aus meinem Leben eine Sünde, mit der ich glaube 17 Jahre gekämpft habe. 17 Jahre habe ich gekämpft und ich habe gesagt, Gott, das kann doch nicht wahr sein. Ich will doch mit dir leben. Ich will doch die Sünde eben lassen. Ich will doch eben dieses fleischerne Herz haben, das mich fähig macht, dir zu dienen, mit dir zu leben. Das will ich doch. Und jetzt kämpfe ich Jahr für Jahr, immer wieder falle ich bei der ein und derselben Sache. Und ich werde einfach nicht frei. Und dann lese ich so einen Vers. Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Das Geheimnis liegt also darin, wie ich den Geist Gottes in mein Leben wirken lasse. Lasst euer Leben vom Geist Gottes bestimmen. Wie kann das gehen? Und dazu möchte ich eine kleine Zeichnung machen, die mir persönlich so geholfen hat. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ich habe schon mehrmals erzählt und vielleicht ist das für die Jugend jetzt ein kalter Kaffee, aber trotzdem glaube ich, dass das gut ist. Mir persönlich hat diese Zeichnung so geholfen, zu verstehen, wie der Heilige Geist in unserem Leben wirken kann. Es ist klar, dass unser Leben funktioniert, dass unser Denken funktioniert in bestimmten Abhängigkeiten. Und die erste Ebene, so wie unsere Psyche funktioniert, das ist die Ebene der Gedanken. Das ist die Ebene der Gedanken. Diese Ebene bestimmt die nächste Ebene. Das sind nämlich... Jetzt habe ich mich verschrieben. Meine Gefühle, das sind die Gefühle, Mann, Gefühle klammere ich immer aus. Die Gefühle bestimmen die Taten und meine Taten machen mein gesamtes Leben aus. Diese Abhängigkeit ist bekannt. Meine Gedanken bestimmen meine Gefühle. Jeder, der schon mal in einen spannenden Film gesehen hat, der kennt das. Da ist eine richtig spannende Situation, da ist vielleicht ein Krimi oder so etwas. Und da sitze ich ganz gemütlich zu Hause im Wohnzimmer, auf dem Sofa, habe eine Tasse Tee in der Hand oder einen Kaffee oder was du auch immer gerne trinkst. Und ich genieße in einer völlig sicheren und entspannten Umgebung diesen Film. Und trotzdem suggeriert dieser Film mir bestimmte Gedanken und auf einmal knarrt die Türe und man schreckt hoch und verschüttet fast das Getränk. Fast jeder wird das kennen. Warum? Weil meine Gedanken ein Gefühl erzeugen. Ein Gefühl, dass ich eben nicht sicher bin, dass ja doch irgendwie jemand noch hinter mir sein kann oder so. Das kennen wir. Meine Gedanken bestimmen meine Gefühle. Meine Gefühle werden meine Taten beeinflussen. Es ist so, dem kann ich mich nicht entziehen oder vor dem kann ich mich nicht wehren. Meine Gefühle bestimmen meine Taten. Und was ist die Summe meiner Taten? Das ist mein gesamtes Leben. Und jetzt kommt der Heilige Geist hinzu. Was denkt ihr, wo muss ich den Heiligen Geist einzeichnen? Bei den Gedanken? Ganz genau, ich muss hier noch ein Kästchen dran setzen. Hans-Georg, nein, der Heilige Geist. Christen haben einen echten Vorteil. Das ist das, was Gott an Pfingsten gemacht hat. Er hat gesagt, ich werde euch den Heiligen Geist geben. Und der Heilige Geist, der setzt sich hier vor. Wo ist jetzt mein Kampf? Wenn ich jetzt sage, ich habe diesen Kampf mit der Sünde, vielleicht schon seit Jahren, und ich lese so eine Stelle wie aus dem Galaterbrief, lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Wo ist also mein Kampf? Dann gehen viele Christen her, gläubige Menschen, und sagen, ich muss meine Taten verändern. Ich muss einfach Gutes tun. Und sie merken, es ist ungeheuer schwer. Es ist ungeheuer schwer und einfach nicht zu schaffen und unmöglich, immer so zu handeln, wie Gott das möchte. Dann sagen einige, ich merke, dass ich Dinge tue, aber meine Gefühle, meine Motive sind ja völlig andere. Ich muss tiefer gehen. Also gehen sie auf die Gefühlsebene und versuchen, sich gefühlsmäßig auf Gott einzustimmen. Stellen aber auch fest, das funktioniert nicht. Dann muss ich meine Gedankenwelt sortieren und reinhalten. Und sie merken, auch das ist ein unmögliches Unterfangen. Mein einziger sinnvoller Kampf, dort, wo ich investieren muss, dort, wo ich Zeit und Kraft hinein investieren sollte, ist hier, mich dem Heiligen Geist auszusetzen. Das ist der Schlüssel für ein siegreiches Leben. Das ist der Schlüssel. Wenn ich das tue, werde ich beginnen zu begreifen, was dort in Jeremia 31 geschrieben ist. Dann werde ich begreifen, was Gott damit meinte, was Hesekiel 11 sagt. Dann werde ich begreifen, was hier der Galaterbrief Kapitel 5 sagt. Dann werde ich nämlich feststellen, dass der Heilige Geist beginnt, mein Leben zu durchdringen. Und zwar jede einzelne Ebene. Meine Gedanken werden sich verändern, meine Gefühle werden sich verändern, die Taten und dann mein gesamtes Leben. Investiere hier und du wirst feststellen, dass Gott einen Veränderungsprozess in deinem Leben einleitet, der wirklich göttlich ist. Dann wirst du spüren, dass der Heilige Geist eine Kraft hat. Eine Kraft in dein Leben ausgießt, von der du vorher nichts wusstest. Von der du auf einmal merken wirst, was passiert hier? Wieso kann ich auf einmal so reagieren, wie ich das bis jetzt nie konnte? Auf einmal wird der Heilige Geist in dein Leben hineinwirken. Und du wirst feststellen, dass Gott seinen Charakter in dir formen kann. Ich bin davon überzeugt, dass Gordon Wilson in Nordirland 1989 das erlebt hat. Ich bin davon überzeugt, dass er genau dieses Prinzip verstanden hat. Er hat den Heiligen Geist in sein Leben hineinsprechen lassen. Er hat sich ihm ausgesetzt. Und so konnte Gott einen Charakter und einen Wesenszug in ihm formen, an dem die ganze Gewalt und der Zorn und die Rachegedanken einfach verstummen mussten. An ihm ebbte es ab. Wie möchtest du dein Leben gestalten? Der Gottesdienst ist gleich zu Ende. Vielleicht gehst du noch einen Kaffee trinken in der Cafeteria. Du gehst in deinen Alltag, Mittagessen. Was nimmst du mit von diesem Gottesdienst? War das einfach wieder ein Gottesdienst, wo du sagst, jawohl, das war mal schön, das war mal so eine gedankliche Reise irgendwie und wieder mal ein Erlebnis, eine interessante Geschichte oder oh ja, hat mich nicht so berührt, die Predigt und der Gottesdienst. Was machst du jetzt mit diesen Worten? Was machst du mit so einer Zeichnung? Was machst du mit diesem Angebot Gottes, dass er den Heiligen Geist in dein Leben hineinsprechen lassen möchte? Du allein entscheidest, ob dieser Gottesdienst, ob Gottes Wort dein Leben verändern kann oder nicht, indem du dich ihm aussetzt oder verschließt. Es liegt bei dir. Ich glaube, dass in diesem Moment viele verschiedene Gedanken so durch die Köpfe huschen. Vielleicht wird der ein oder andere an Dinge denken, die ihn belasten, vielleicht schon seit Jahren. Dann möchte ich dich einladen, dass du diesen Gottesdienst eben nicht einfach so vorbeigehen lässt. Ich freue mich, dass wir das Angebot machen können, miteinander zu beten. Und auch nach dem Gottesdienst werden hier vorne Leute sein, die mit dir beten wollen. Die sich bereit erklären, sich Zeit zu nehmen und mit dir zu beten. Du kannst mit ihnen nochmal diesen Gottesdienst besprechen. Du kannst die Predigt nochmal Revue passieren lassen. Vielleicht Dinge, die dich schon seit Jahren quälen, gemeinsam mit jemandem, der auf deiner Seite ist, das vor Gott bringen. Dann lade ich dich dazu ein. Die haben hier so einen Anstecker, so eine Rebe. Und sie sind bereit, mit dir zu beten. Ich möchte uns einladen, dass wir uns gemeinsam mit einem Lied unter den Segen Gottes stellen. Von diesem Segen sind wir nämlich absolut abhängig. Und ich bitte die Band jetzt nach vorne. Wir wollen gemeinsam dieses Segenslied singen und dann als Abschluss für diesen Gottesdienst beten.